Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Am Montag haben Sie erneut getagt, die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten gemeinsam mit Bundeskanzler Scholz. Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht zählen demnach unter anderem auch weiter zur Strategie gegen die Omikronwelle. Zudem wurde beschlossen, mögliche Öffnungsstrategien zu entwickeln, die dann in Kraft treten sollen, wenn eine Überforderung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann. Die Rufe aber nach einem möglichen Ende der Beschränkungen, die sind bereits in den letzten Tagen immer lauter geworden, verbunden mit der Forderung, auch kurzfristig wieder mehr Normalität zu ermöglichen. Und Unterstützung bekommen die Befürworter unter anderem auch aus dem Ausland. Irland und Großbritannien etwa haben sich für die Abschaffung nahezu aller Corona-Beschränkungen ausgesprochen. Ähnliche Medienberichte gibt es auch aus Dänemark. Und Spanien hat angekündigt, man wolle Corona zukünftig so behandeln wie eine Grippe, nämlich als wiederkehrende Krankheit. Ist es also auch für uns Zeit, möglichst schnell zur Normalität zurückzukehren, raus aus dem Alarmzustand, Corona als eine von vielen Virusinfektionen zu betrachten? Darüber wollen wir heute reden. Und natürlich ist da auch Ihre Meinung gefragt. Brauchen wir tatsächlich schon heute alternative Strategien oder unterstützen Sie den Weg der Politik weiterhin auf Vorsicht und damit auch auf Beschränkungen zu setzen? 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie dies mit Ihrer Handynummer tun oder Ihrer Telefonnummer, dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, die gesamte Sendung mit dabei, ist Petra Köpping. Sie ist die sächsische Staatsministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt und in Sachsen zuständig für die Gesundheitspolitik. Frau Köpping, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und Professor Jonas Schmidt-Schanasit ist mit in dieser Runde, Virologe an der Universität Hamburg. Herr Schmidt-Schanasit, auch Ihnen einen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und in dieser halben Stunde mit dabei ist Saskia Weishaupt. Sie ist grüne Bundestagsabgeordnete und Obfrau ihrer Fraktion im Gesundheitsausschuss. Frau Weishaupt, guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Schmidt-Schanasit, bevor wir über die Strategie und mögliche alternative Strategien reden, lassen Sie uns einfach mal über die Lage, über die Corona-Lage am heutigen 26. Januar sprechen. 164.000 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut. Die Inzidenz liegt bei 940. Wo befinden wir uns in dieser Omikron-Welle?
Ja, mitten in der Omikron-Welle. Das zeigen ja sehr anschaulich die Zahlen, insbesondere die Meldeinzidenz. Auf der anderen Seite, und das ist ja hier auch die positive Nachricht, sehen wir, dass es eben bisher zu keiner Überlastung der Intensivstation gekommen ist. Natürlich gibt es eine große Belastung, gerade regional, auch der Normalstation, aber eben nicht die Überlastung. Und das ist natürlich der Impfung geschuldet. Wir sehen es in Bremen, wo die Dynamik sehr eindeutig schon gebrochen ist. Dort wird ein Plateau erreicht und dort ist es sozusagen in dieser Omikron-Welle auch zu keiner Überlastung gekommen. Und das sind doch positive Zeichen, die mich auch eben positiv stimmen. Und wir müssen jetzt einfach abwarten. Die nächsten 1 bis 2 Wochen werden ganz entscheidend, ob zum Beispiel auch in anderen Bundesländern, in Hamburg bricht auch gerade die Dynamik, aber ganz entscheidend ist die Frage, ob man ein Plateau erreicht, das heißt auf einem hohen Infektionsniveau verharrt mit einem hohen Infektionsdruck, das wäre ungünstig, oder ob es eben wie in anderen Ländern, so wie wir es in Großbritannien gesehen haben, diese Infektionsdynamik, die Zahlen in sich zusammenbrechen, das ist etwas, was wir uns natürlich alle wünschen und ich hoffe, es geht in die Richtung und wir werden das in den nächsten 1 bis 2 Wochen sehen.
Nun hat ja Karl Lauterbach angekündigt oder zumindest für sich selber auch errechnet, dass ein möglicher Höhepunkt der Welle Mitte Februar erreicht werden kann und wird. Ist das auch Ihre Sicht?
Also Prognosen, ich glaube, das haben wir jetzt gelernt. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist ein mögliches Szenario. Wie gesagt, auch das, was ich gesagt habe. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal 2 skizziert und ich glaube, länger als 1, 2 Wochen in die Zukunft gerichtet, sollte man keine Spekulationen oder Prognosen abgeben. Das ist sehr, sehr schwer. Wir modellieren seit Jahren. Das ist ja unser Forschungsschwerpunkt. Und daher kann ich das auch sehr gut beobachten. verurteilen. Also da bin ich sehr zurückhaltend, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass es so ist, wenn wir eben in andere Länder schauen und dort auch den Verlauf der Omikronwelle verfolgen. Aber wie gesagt, die Situation in Deutschland ist eben auch ganz unterschiedlich, gerade ja auch in Sachsen interessant. Nicht die Delta-Welle ist gerade durchgerauscht. Dort ist es noch nicht zu so einem starken Anstieg gekommen, was ja auch wissenschaftlich interessant ist, wo man sich fragt, jetzt wo viele Menschen zum Beispiel gerade frisch genesen sind, ist das ein zumindest kurzweiliger Schutz auch vor einer Omikronwelle? Das sind interessante Fragen, die wir natürlich beantworten sollten, weil das ja für den nächsten Herbst und Winter auch ganz entscheidend ist. Also das heißt, wir müssen jetzt die Studien durchführen, um die Fragen zu beantworten, die uns alle nämlich umtreiben, kommen wir aus diesem Kreislauf heraus.
Sachsen ist ja schon angesprochen worden, Frau Köpping. Ich sage mal, Ende November, glaube ich, lag die Inzidenz in Ihrem Bundesland bei 1400. Heute, glaube ich, etwas über 400 und damit am unteren Ende auch der Bundesländer. Wenn man da zum Beispiel Richtung Berlin oder sowas schaut, da ist die Situation ganz anders. Wie bewerten Sie die Lage bei Ihnen in Sachsen?
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Natürlich haben wir gerade die letzte Welle sehr stark erlebt in Sachsen. Wir hatten bundesweit die höchsten Inzidenzen und damit natürlich auch viele Menschen, die sich infiziert hatten. Das ist die eine Sache. Die andere ist, dass wir bis zum 6. Januar wirklich sehr strenge Regeln in Sachsen zur Kontaktbeschränkung, auch dass bestimmte Einrichtungen geschlossen hatten. Und die wirken natürlich auch noch nach. Das sind für mich die beiden Ursachen, die wir im Moment sehen, wo wir sagen, deswegen starten wir von einem anderen Niveau als vielleicht andere Bundesländer. Das war auch unser Ziel, weil das war ja nicht überraschend, dass Omikron kommt, sondern dass wir das Niveau, von dem wir aus starten, senken können. Und das Zweite ist, das muss man natürlich schon sagen, dass wir jetzt die letzten Tage erleben, dass die Zahlen auch in Sachsen nach oben schießen. Wir hatten also gestern 5.689 neue Fälle in Sachsen. Wieder zum Vergleich der letzten Wochen, da waren sie unter 1.000. Also man sieht, dass eben auch hier leider die fünfte Welle ankommt. Und ich wäre da sehr gerne bei Herrn Professor Schmidt-Chanasit und würde sagen, vielleicht wirkt ja auch, dass sich doch viele infiziert hatten. Das ist ja ohnehin noch eine Frage, die man wirklich mal genauer betrachten muss, aber meine Hoffnung hält sich in Grenzen. Denn wenn man sich mal anguckt, wie viele Menschen in Sachsen ungefähr infiziert waren, da liegen wir bei 16%. Das ist nicht so viel, wie man immer denkt. Und insofern bleibt doch ein großer Anteil noch derer übrig, die sich eben jetzt auch infizieren können.
Nun haben wir ja, Frau Köpping, gelernt von der Omikron-Welle, dass sie sich von Nord nach Süd ausgebreitet hat oder ausbreitet. Bremen relativ schnell betroffen, die norddeutschen Bundesländer auch. Das heißt, Sie befürchten schon auch, dass die Zahlen auch in den nächsten ein, zwei Wochen noch mal deutlich steigen werden, auch in Sachsen.
Ja, wir haben natürlich auch Modellierungen vorgenommen für unser Bundesland. Und da kam ganz deutlich, dass eben auch die Omikron-Welle uns natürlich überrollen wird. Also insofern habe ich leider die Hoffnung nicht so, dass sie uns nicht erreicht.
Nun heißt es ja, in Sachsen sind sehr viele, gerade auch über 60, nicht geimpft. Macht Ihnen das erstens Sorgen? Und wie ist die Situation in den Krankenhäusern derzeit bei Ihnen?
Ja, absolut. Das macht mir Sorgen. Es sind in Sachsen ca. 265.000 Menschen, die über 60 Jahre alt sind, noch nicht geimpft. Wir haben punktuelle Anschreiben gemacht, zum Beispiel im Erzgebirge, wo wir mit die niedrigste Impfquote haben, dass wir quasi die Haushalte angeschrieben haben. Also wir tun alles. Wir werden jetzt auch nochmal einen Bürgerbrief machen, unterschrieben vom Ministerpräsidenten und mir, an die Menschen, die über 60 sind. Das sind immerhin 1,4 Millionen Briefe, die wir da versenden. Also insofern, das wird alles getan. Wir haben ein sehr niedrigschwelliges Impfangebot in Sachsen eingerichtet. Auf der einen Seite über 3.000 Arztpraxen, über 20 Krankenhäuser, aber eben auch Impfstationen, über 80 mittlerweile, sowohl die vom Land organisierten als auch kommunal organisierten. Also sie fallen im Grunde genommen in Sachsen momentan wirklich überall über eine Impfstelle, wo sie sich impfen lassen können. Wir machen, ich sage das auch nochmal dazu, mit allen Tricks wird gearbeitet, um das Impfen auch attraktiv zu machen. Ich mache da positiven Trick draus, dass wir eben zum Beispiel eben auch ein bisschen kulturell begleiten, dass die da arbeiten, aber eben auch die zur Impfstelle kommen an Familienimpftagen, ein Stück weit Freude auch miterleben können. Alles das wird getan und trotzdem haben wir eine große Spaltung in unserer Gesellschaft zwischen denen, die sich impfen lassen wollen und zwischen denen, die sich eben nicht impfen lassen wollen.
Frau Köpping, ich vermute mal, das Thema Impfen wird uns heute auch von Hörerinnen und Hörerseite noch einmal auch begleiten, gerade weil ja auch heute die Orientierungsdebatte im Deutschen Bundestag auch läuft. Herr Schmidt-Chanasit, bleiben wir zunächst mal bei denen, die nicht geimpft sind und bei denen, die auch dann etwas älter, über 50, über 60 sind. Ist das aus Ihrer Sicht auch die Gruppe, auf die wir besonders schauen müssen, die weiterhin besonders gefährdet ist? Oder gibt es da aus Norddeutschland schon erste Hinweise, dass die auch relativ gut durch diese Omikronwelle hindurchkommen?
Nein, da wäre ich noch zurückhaltend. Es ist ganz klar so, dass genau diese Altersgruppe, so wie Frau Köpping das gesagt hat, das sind die, wo man eben besonders hinschauen musste im Gesamtraum der Pandemie, wo sozusagen das größte Erkrankungsrisiko liegt, die man eben auch besonders schützen muss, gerade wenn sie eben auch in Einrichtungen untergebracht sind. Das ist unverändert und insofern ist da ganz klar, wenn dort eben ein großer Anteil von Immunnaiven, also Menschen, die, wie gesagt, noch keinen Kontakt mit dem Virus und auch noch keine Impfung hatten, vorhanden ist, dann birgt das einfach eine Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems. Daran hat sich nichts geändert und darum muss man, und dafür habe ich auch immer geworben, alles dafür tun, dass sich möglichst viele Menschen nach Empfehlung der STIKO eben impfen lassen. Wie man das erreicht, das ist eine ganz andere Frage, das können wir ja später noch diskutieren. Und was eben ein bisschen, ja, sage ich mal, die Bewertung der Lage erschwert, wir schauen natürlich auf die Impfung, das ist ja auch richtig, aber von Anbeginn haben ja viele Kollegen auch immer gefordert, wir brauchen eine repräsentative Kohorte, dass wir sozusagen ganz genau sagen können, ja, wie ist der Anteil der Genesenen zum Beispiel, in welcher Altersgruppe. Ja. Also das sind wichtige Zahlen. Wir haben ja immer diese Meldeinzidenz, die ja oftmals eben auch, ich sag mal, von Entscheidungen abhängig ist, wo wir mehr testen, zum Beispiel in Schule und Kita. Es gibt diese Verzerrung dadurch und das macht eben, sage ich mal, eine wirkliche solide Lagebeurteilung, erschwert das, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Und es wäre jetzt meines Erachtens kein großer Aufwand gewesen, diese Kohorte von Anfang an zu etablieren, regelmäßig zu testen. Wir hätten viele wichtige Daten sammeln können damit. Das macht mich auch etwas traurig. Aber ich glaube, das ist ja auch eine Lehre aus der Pandemie, dass wir quasi diese Datenerhebungs-, Datenauswertungsproblematik in Deutschland angehen, auch mit der entsprechenden Digitalisierung, digitale Patientenakte und so, elektronische Patientenakte, im Impfkataster, dass wir da einen besseren Überblick haben. Das sind, gerade wenn wir uns mit Dänemark vergleichen, ja, die, wo das hervorragend etabliert ist. Ich glaube, da gibt es noch viel zu tun bei uns. Also eine Lehre aus der Pandemie. Akut, glaube ich, werden wir das jetzt in dem kurzen Zeitraum nicht mehr hinbekommen. Die Omikron-Welle, das ist ja Wahnsinn, was dort für ein Infektionsdruck entsteht, wie viele 100.000 Infektionen wahrscheinlich hier täglich auch stattfinden. Also das wird relativ schnell auch durchgehen durch einen Großteil der Bevölkerung. Das ist ja auch die Prognose der Weltgesundheitsorganisation. 60% der Europäer in den nächsten Wochen. Also ich glaube, dafür kommt es dann zu spät leider. Aber das ist jedenfalls etwas, was wir angehen müssen in Deutschland.
Frau Weishaupt, Saskia Weishaupt, mit bei uns in der Runde, Bündnis 90 Die Grünen, die Obfrau Ihrer Fraktion im Gesundheitsausschuss. Die Lagebewertung, auch für Sie als Gesundheitspolitikerin angesichts der Schwierigkeiten, wirklich Daten und Zahlen zu erheben, eines der großen Probleme auch weiterhin in dieser Omikron-Welle?
Ja, tatsächlich haben wir natürlich erstmal die Omikron-Welle, die jetzt über uns hereinbricht. Das haben ja meine Vorrednerin schon gesagt, die ist jetzt da. Und jetzt gilt es natürlich, die ganz klar zu bekämpfen. Und da ist ein großes Problem, das hat der Expertinnenrat jetzt ja eben auch gesagt, dass uns so ein Stück weit auch Daten fehlen und dass die Datenerhebung wesentlich besser werden muss. Das ist auf jeden Fall ein großer Knackpunkt, mit dem wir uns jetzt beschäftigen müssen. Aber uns muss eben auch klar sein, dass wir jetzt versuchen müssen, mit Maßnahmen und ganz klaren Richtlinien vor die Welle zu kommen und versuchen zumindest die Welle ein Stück weit zu brechen, beziehungsweise die Gefahr auch für die Gesellschaft ein Stück weit einzudämmen.
Frau Weishaupt, nun haben wir in den letzten Tagen die Debatte auch mitbekommen, Sie natürlich an vorderster Front, zum Thema fehlende PCR-Test und dass man versucht, jetzt auf Antigentests und so weiter zu setzen. Ist da nicht zu befürchten, dass die Datenlage noch schwieriger wird, weil wir gar nicht genau wissen, wie groß der Anteil der Menschen in Deutschland ist, der sich infiziert hat?
Sie haben recht, wir stehen jetzt vor dem Dilemma, dass wir natürlich nicht genug Kapazitäten bei den PCR-Tests haben. Und das ist erstmal ein Fakt und mit dem müssen wir jetzt leben. Und natürlich ist gerade der Versuch da, die Kapazitäten auszubauen. Dafür braucht es Personal und auch Laborkapazitäten. Und das ist jetzt gerade der große Versuch. Bis dahin gilt es aber, dass wir PCR-Tests für bestimmte Gruppen einfach priorisieren müssen. Stichwort die kritische Infrastruktur, also beispielsweise Personen, die in der Pflege arbeiten oder bei der Polizei. Das muss priorisiert werden. Und natürlich muss man jetzt eben aber auch schauen, dass trotzdem alle noch eine Testmöglichkeit bekommen. Und man muss aber auch sagen, dass die Schnelltests, die Antigen-Schnelltests genauso eine gute Antwort darauf geben, ob man eben infiziert ist oder nicht. Aber natürlich muss man auch sagen, dass es uns alle daran liegt, diese PCR-Testkapazitäten jetzt eben auszubauen und da tatsächlich nachzusteuern. Weil das ist leider das, was sich jetzt so ein bisschen recht die Strategie der letzten Regierung, dass wir eben nicht genug Kapazitäten haben und die zum Teil auch runtergefahren wurden. Das müssen wir jetzt natürlich gerade biegen, aber wir müssen jetzt aber erstmal versuchen, mit diesen PCR-Testkapazitäten, die wir momentan haben, zu leben und die eben ganz klar zu priorisieren.
Also ob Antigentests tatsächlich in der Lage sind, Infektionen im ausreichenden Maße auch abzubilden, da gibt es ja durchaus auch die einen oder anderen Zweifel, was man auch aus dem privaten Umfeld weiß, dass PCR-Tests anspringen und Antigentests nicht. Was mich interessiert, Frau Weishaupt, Sie sind ja auch nur bis 10:30 dabei, deswegen müssen wir und wollen wir auch diesen Punkt auch jetzt an dieser Stelle schon ansprechen. Gibt es denn im Gesundheitsausschuss durchaus eine Debatte über diese Strategie? Am Montag nochmal entschieden, wir machen weiter so. Es gab auch die Forderung, wir brauchen auch eine Perspektive, auch für die Menschen. Lasst uns über eine Exit-Strategie auch nachdenken. Vielleicht haben sich der ein oder andere auch gewünscht, dass das am Montag schon stärker auch noch in die Öffentlichkeit auch hineingetragen wird. Also gibt es diese Debatte im Gesundheitsausschuss? Vielleicht auch eine Debatte, es noch weiter einzuschränken, möglicherweise?
Also erst noch mal ganz kurz zu den Schnelltests. Da hat das Paul-Ehrlich-Institut ja auch einen Test rausgebracht, welche Schnelltests tatsächlich gut funktionieren. Ich glaube, da ist es eben wichtig, das noch mal schicker aufzubereiten und zugänglicher zu machen für die Gesellschaft, dass die tatsächlich nachgucken können, okay, welche Schnelltests funktionieren tatsächlich sehr gut und welche nicht. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir auch angebracht haben. Zur Strategie, ja, natürlich besprechen wir das. Wir besprechen das Woche für Woche tatsächlich mit der Bundesregierung, mit Karl Lauterbach, dass wir da schauen, wie jetzt eigentlich eine Strategie sein kann. Und natürlich muss es jetzt die oberste Priorität sein, die Menschen zu schützen vor einer Infektion, beziehungsweise das in den Griff zu bekommen, dass es eine kontrollierte endemische Lage gibt. Weil, was natürlich mit Impfungen werden ein Weg aus der Pandemie sein, sie werden uns aber nicht dafür schützen, dass sich Leute anstecken. Sie werden dafür schützen, dass Leute schwer erkranken. Und das muss gerade die oberste Priorität sein. Und natürlich müssen wir jetzt versuchen, wie Frau Köpping beispielsweise auch schon angebracht hat, möglichst versuchen, die Leute zum Impfen zu bringen und da auch niedrigschwellige Angebote zu schaffen. Wir sehen aber auch in den letzten Monaten, dass es zum Teil nicht sehr gut funktioniert. Und deswegen müssen wir jetzt schauen, wie wir mit diesem Impfen weitermachen. Und deswegen gibt es jetzt eben auch die Debatte um die allgemeine Impfpflicht oder die Impfpflicht ab 50 oder keine Impfpflicht. Da müssen wir jetzt einfach schauen, wie wir weitermachen, weil diese Perspektive, die wir ansprechen, ist für eine Gesellschaft ganz wichtig. Wir müssen doch schauen, dass wir nicht in einer Dauerschleife leben von mal ist im Sommer alles ganz okay und wir können uns treffen und im Winter ist alles wieder ganz schlimm. Das macht was mit der Gesellschaft. Das hat psychische Folgen. Das ist einfach die Folgekosten im sozialen und wirtschaftlichen Hinsicht dramatisch. Und ich glaube, dem müssen wir jetzt entgegenwirken, dass wir tatsächlich schauen, dass wir in eine kontrollierte, endemische Lage kommen und dass wir so schaffen, eine Perspektive für die Menschen in diesem Land tatsächlich zu schaffen.
Herr Schmidt-Chandasit, wir haben ja noch eine Stunde Zeit, auch über die Strategie auch zu sprechen. Aber sind das die zwei Ziele, das nahe Ziel, dass wir wissen, die Menschen stecken sich an, aber dass das in einem durchaus geordneten Rahmen passiert, ohne das Gesundheitssystem zu überlasten? Und das zweite Ziel muss sein, zu schauen, wie kommen wir aus dieser Pandemie kurzfristig, mittelfristig auch in eine endemische, sogenannte endemische Lage?
Man kommt automatisch in eine endemische Lage, aber wie Frau Weishaupt gesagt hat, will man natürlich jetzt im 21. Jahrhundert das mit einer Impfung erreichen. Als es noch keine Impfung gab, musste sich jeder infizieren vor 200, 300 Jahren. Und so ist man denn in die endemische Situation gekommen, die ja eben so definiert ist, wie Frau Weishaupt das auch gesagt hat, eben, dass möglichst viele Menschen eine Immunität erworben haben und somit wird die Überlastung oder Belastung des Gesundheitssystems abgemildert und dann haben wir damit eben die endemische Phase erreicht. Und das ist etwas, was so oder so passieren wird, aber was eben diskutiert, was gerade diskutiert ist, ob eben diese Restrisiken, die jetzt zum Beispiel nach der Omikronwelle vorhanden sind, die von komplett Immunnaiven ausgehen, ob die so groß sind, dass es eben besondere Maßnahmen und einen besonderen Ressourceneinsatz benötigt oder ob diese Restrisiken vergleichbar sind mit anderen Gesundheitsrisiken, die es natürlich auch gibt und die man auf keinen Fall vernachlässigen sollte, das macht mir eben große Sorgen. Wir haben das angesprochen, wir haben gerade im Bereich der Kinder und Jugendlichen massive Auswirkungen, wenn wir über Spielsucht, Adipositas, Gewalt in den Familien sprechen. Das muss man natürlich alles eben auch betrachten und vor diesem Hintergrund dann sagen, es ist gerechtfertigt, jetzt eben im Frühling und Mai die und die Maßnahmen zu ergreifen, weil es eben immer noch eine besonders herausragende Gesundheitsgefahr ist. Ja, das muss man denn genauso machen.
Frau Köpping, auch in Sachsen gibt es eine Debatte über Öffnungsoptionen oder sagen Sie, das ist zum momentanen Zeitpunkt zu früh?
Nein, natürlich. Also ich glaube, dass die einen Menschen, die jetzt gesagt haben, wir lassen uns jetzt impfen, wir wollen unser normales Leben zurück. Ich mache das mal so, wie der Bürger spricht. Die kann ich sehr gut verstehen. Die einfach sagen, wieso habe ich denn immer noch mit Einschränkungen zu tun? Wieso habe ich denn immer noch eine Testpflicht? Wieso muss ich denn immer noch warten, bis ich dran bin? Ich habe doch alles getan. Und dann haben wir natürlich die Menschen, die auf der einen Seite sehr impfskeptisch sind, wenn ich das mal in drei Gruppen einteilen darf. Da ist die eine Gruppe, die sagt, ich habe kein Vertrauen in den Impfstoff. Das heißt, da gibt es ganz viele Fragen zu Impfstoffen. Da wartet man auf die neuen Impfstoffe, Novavax oder Ähnliches, um sich da ein Stück weit mit einem Impfstoff vertraut zu machen, bei dem man subjektiv betrachtet mehr Vertrauen hat. Die zweite Gruppe sind die, die eben viele Vorerkrankungen haben. Das sind auch die beiden Gruppen, mit denen man wirklich gut nochmal reden kann, die einfach sagen, ich habe doch die und die Erkrankung oder ich habe mal eine Impferfahrung gemacht in der und der Art, deswegen will ich nicht zum Impfen gehen, wo es, glaube ich, wirklich eine sehr gute medizinische Aufklärung braucht, um klarzumachen, wo die Impfung wirklich notwendig ist und es ist nur ganz wenige Gruppen eben gibt, wo die Impfung eben nicht möglich ist. Und die dritte Gruppe, mit denen ist es ganz, ganz schwierig, das sind wirklich Impfskeptiker, die einfach sagen, dass sie diese Impfung nicht wollen, weil sie generell vielleicht Impfen ablehnen oder Ähnliches. Auch die Zahl ist ja durchaus gewachsen. Und da ist es so eine schöne Formulierung, die mir jüngst ein Psychologe gemacht hat, der gesagt hat, Mensch, bei den Leuten bräuchte man quasi eine Ausstiegsberatung. Wie komme ich denn aus meiner Blase, in der ich mittlerweile so gefangen bin, ein Stück weit wieder raus, um dort einfach nochmal offen zu sein für eine neue Argumentation. Und das sind so die drei großen Gruppen, die wir haben. Zwei, finde ich, kann man durchaus erreichen, indem man immer wieder und immer wieder, wir haben als Politiker immer so ein schönes Sprichwort, wenn uns die Argumentation schon aus den Ohren rausläuft, dann fängt man an, die in der Bevölkerung zu verstehen, weil wir das natürlich tagtäglich machen, aber der Bürger sich ja nun nicht ununterbrochen mit diesem Thema auseinandersetzt.
Frau Köpping, Nachrichten gibt es jetzt im Deutschlandfunk. Anschließend werden wir weiter diskutieren. Brauchen wir alternative Strategien, Herausforderungen, Omikron? Aber erstmal ein Dankeschön an Saskia Weishaupt von Bündnis 90 Die Grünen, die uns ihre Sicht und auch einen kurzen Einblick auch in die Arbeit des Gesundheitsausschusses gegeben hat. Herzlichen Dank. 00800 4464 4464. Das wäre die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen und mitdiskutieren wollen. Zweite halbe Stunde der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Herausforderung Omikron. Brauchen wir alternative Strategien? Das ist unser Thema mit folgenden Gästen. Petra Köpping, sie ist die sächsische Staatsministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt und zuständig für Gesundheit in Sachsen. Und Professor Jonas Schmidt-Schanasit ist bei uns Virologe an der Universität in Hamburg. Und vielleicht ein paar Äußerungen auch von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, geschrieben hat zum Beispiel Cecil Kuhlmann, die sich auf das Thema Impfen bezieht und sagt, es sei immer noch schwierig, einen Impftermin zu bekommen. Zumindest ist das ihre Erfahrung. Und sie sagt, das, was wir benötigen, sind niederschwelligere Impfangebote. Dann hat Herr Braun aus Baden-Baden uns angerufen, viele Bekannte im Umfeld erkrankt, leichte Verläufe und er ist der Meinung, man sollte doch alle Sicherheitsmaßnahmen auflösen und man sollte darauf achten, dass man so auch einen schnelleren, einen übersichtlicheren Verlauf in der Bevölkerung bekommt. Und uns hat noch Peter Stoppock geschrieben und er sagt, es ist an der Zeit, den Spuk für beendet zu erklären, damit die Kollateralopfer, die an Einsamkeit, Perspektivlosigkeit oder Mangel an Lebenssinn oder durch Suizid sterben, nicht die Zahl der Corona-Verstorbenen übersteigt. Wir wollen in dieser halben Stunde wollen wir ins Ausland schauen. Wir wollen dorthin schauen, wie andere Staaten und andere Gesellschaften mit dem Thema Omikron, mit der Pandemie umgehen. Und das machen wir zunächst mit dem Blick auf Spanien. Reinhard Spiegelhauer ist am Telefon jetzt. Guten Morgen, Herr Spiegelhauer.
Guten Morgen.
Sogar per Leitung, sehr guter Leitung zugeschaltet. Herr Spiegelhauer, guten Morgen erstmal. Spanien, ich habe gelesen, gestern über 300.000 Neuinfektionen. Ich weiß nicht, ob es da einige Nachmeldungen gegeben hat. Heute liegen wir, glaube ich, bei rund 114.000. Wie ist die Lage bei Ihnen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass auch in Spanien die Meldungen nicht immer ganz zuverlässig sind und auch nachgemeldet werden muss. Aber tatsächlich haben wir hier Zahlen, die sich in den letzten Tagen ganz leicht verbessert haben, allerdings auf wirklich hohem Niveau. Wir sprechen von einer 7-Tage-Inzidenz landesweit von 1400. In einigen Regionen liegt das deutlich drüber. In Katalonien zum Beispiel liegen wir bei 2300 ungefähr, in Kantabrien bei 2000, in Aragon bei 2000, in einigen wenigen auch deutlich drunter. Die Situation scheint sich aber ganz langsam zu entspannen. Mhm.
Knapp 47 Millionen Einwohner, 114.000. Das ist zumindest noch mit Blick auf unsere Gesellschaft hier in Deutschland mit 83 Millionen und 164.000. Das ist durchaus schon noch auch eine hohe Zahl. Das sieht man in Spanien wahrscheinlich schon ähnlich auch.
Ehrlich gesagt, ich habe den Eindruck, in Spanien hat man sich ein bisschen dran gewöhnt, dass die Zahlen so sind, wie sie sind und wartet einfach darauf, dass jetzt das Frühjahr kommt und die Welle wirklich abklingt und man dann wieder einen halbwegs unbeschwerten Sommer hat. Mein Eindruck war schon im Herbst, die Menschen haben sich tatsächlich ein Stück weit dran gewöhnt, dass es eben die Wellen gibt und dass es dann auch Infektionen gibt. Allerdings hat Spanien ja einen großen Vorteil gegenüber Deutschland. Es gibt eine relativ hohe Impfquote. Und die hat auch dazu geführt, dass die Krankenhäuser das bisher trotz hoher Belastung trotzdem hinkriegen.
Weil gerade auch hohe Impfquote, deswegen, weil natürlich auch in der ersten Welle sehr, sehr viele Menschen auch in Spanien auch gestorben sind. Nun kam ja in der vergangenen Woche die Nachricht, also Grippalisierung auch der Corona-Infektion. Also man will in Spanien dazu übergehen zu sagen, naja, es gibt Grippe und es gibt jetzt Corona und ich sag's mal ein bisschen so flapsig, lass uns doch endlich zur Normalität übergehen. Dafür hat es auch Kritik gegeben, aber ist das momentan die Strategie, die man versucht in Spanien umzusetzen?
Also ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, in Deutschland gibt es einige Menschen, die das gerne so hätten und die das gerne sich als Vorbild nehmen würden und das deswegen so interpretiert haben. Mhm. Was der Regierungschef gesagt hat, war, wir müssen langsam darüber nachdenken, ob wir Covid irgendwann wie Grippe behandeln und in Expertenkreisen denken wir auch darüber nach, wie, wo, wann das angebracht ist. In manchen Meldungen, tatsächlich in deutschen Medien, habe ich gehört, Spanien mache das jetzt, das ist nicht richtig. Es geht darum, sich darauf vorzubereiten, anders mit Covid umzugehen, mit Corona umzugehen. In dieser sechsten Welle wird das natürlich nicht mehr passieren.
Also das, was es in Deutschland auch gibt, nämlich die Forderung, wir brauchen eine Perspektive für eine, in Anführungszeichen, Exit-Strategie. Wie geht man denn jetzt mit Einschränkungen und so weiter in Spanien um? Gibt es die ähnlich vergleichbar mit Deutschland, Maskenpflicht, 2G oder 2G plus zum Beispiel in der Gastronomie? Oder versucht man in Spanien anders mit dieser Welle umzugehen?
Es ist recht unterschiedlich innerhalb Spaniens, so wie wir das in Deutschland ja zeitweise auch erlebt haben. Die autonomen Regionen gehen zum Teil unterschiedlich damit um. Das hängt auch an den Inzidenzen natürlich, manchmal aber auch nicht unbedingt erkennbar an den Inzidenzen. Es gibt auch Streit darum, wer denn richtig zählt und wer falsch zählt. Es gab bis vergangene Woche in Katalonien zum Beispiel noch eine nächtliche Ausgangssperre von 1 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens und in ein, zwei anderen autonomen Regionen auch. Ansonsten gibt es zum Beispiel teilweise 2G-Regeln für Restaurants, aber auch das nur in einigen wenigen autonomen Regionen. Und hier Madrid, was ja nicht nur die Hauptstadt ist, sondern ein eigenes, in Anführungsstrichen, Bundesland, was weit über die Hauptstadt hinausgeht, da gibt es relativ wenige Einschränkungen. In Kneipen, Restaurants, alles hat ganz, man möchte sagen, ganz normal offen, obwohl es natürlich noch Begrenzungen der Zahl der Menschen, die in die Kneipen gehen dürfen, gibt.
Stichwort Testkapazitäten, gerade ein großes Thema bei uns in Deutschland. Ein Problem auch in Spanien oder gibt es ausreichend Tests?
Ist definitiv ein Problem. Man muss allerdings auch dazu sagen, in Spanien ist nie so viel getestet worden wie in Deutschland. Also Bürgertests beispielsweise, sowas in der Art gab es nie. Und auch, dass man sich testen kann und damit dann in ein Restaurant gehen kann, das hat es nur sehr vereinzelt gegeben. Es ist jetzt aber eben so, dass durch die hohe Inzidenz, durch die hohen Zahlen, die Kapazitäten der Labore für PCR-Tests praktisch erschöpft sind und häufig ist es so, dass Gesundheitsämter jetzt sagen, okay, wenn Sie Symptome haben und sich mit einem Schnelltest aus der Apotheke getestet haben, dann sind Sie für uns positiv, es gibt keinen PCR-Test mehr. In einzelnen Fällen geht es schon einfach ohne jeden Test, Symptome, Sie werden als krank gezählt, Sie bleiben bitte zu Hause.
Vielleicht ganz kurz noch, Impfpflicht, gerade auch heute im Bundestag. Sie haben eben von einer hohen Impfquote in Spanien gesprochen. Das heißt, Thema Impfpflicht ist wahrscheinlich nicht auf der politischen Tagesordnung, oder doch?
Nein, in der Politik ist das überhaupt kein Thema. Es gab ja von Anfang an klare Ziele. Die Ziele hat man erreicht und die Regierung ist sehr stolz darauf. Und was das Impfen angeht, ist die Opposition auch relativ verhalten in der Kritik, die hier normalerweise gegen alles bügelt, was die Regierung macht. Es gibt aber tatsächlich in der Bevölkerung eine Mehrheit, die trotzdem sagt, wir hätten gerne eine Impfpflicht.
Herr Spiegelauer, herzlichen Dank, dass Sie uns die Situation in Spanien geschildert haben. Und wir gehen gleich direkt weiter zu Benjamin Hammer. Herr Hammer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Korrespondent in Tel Aviv. Wie ist die Lage in Israel?
Ja, es gibt sehr viele verschiedene Lagen. Wenn ich durch Tel Aviv laufe und in die Kneipen und Restaurants schaue, dann wirkt Corona ganz weit weg. Dann ist die Maskendichte auch gering. Das gilt auch für Einkaufszentren. Wenn wir auf die Intensivstation und in die Krankenhäuser schauen, dann nähern wir uns aber den Zahlen, den Negativzahlen, die wir in früheren Wellen gesehen haben. 888 schwere Fälle werden in Israel gemeldet aktuell. Das ist für das kleine Israel sehr viel. Und was ich persönlich auch bemerkenswert finde, ist, dass die Zahl der Todesfälle höher ist als vor einem Jahr bei der Welle und auch höher als während der Delta-Welle. Ich bin kein Wissenschaftler, aber das war ja das, wovor viele gewarnt haben, dass der vermeintlich mildere Verlauf von Omikron kein vermeintlich milderer Verlauf ist, in dem Moment, wo sich so viele Menschen anstecken. Und das ist in Israel definitiv der Fall. Wir haben hier eine 7-Tage-Inzidenz von über 7.000.
Ich habe heute gelesen, 80.000 Neuinfektionen bei 9,3 Millionen Einwohnern in Israel. Relativ hoch. Gestern kam die Meldung, vierte Corona-Impfung für Erwachsene über 18 wird empfohlen. Vorher waren ja auch Wissenschaftler ein bisschen skeptisch in Israel. Ist das jetzt die neue Strategie, dass wir sagen, dass man in Israel sagt, wir versuchen noch einmal durch eine Boosterung auch einen höheren Immunschutz in der Bevölkerung herzustellen?
Ja, das war definitiv die Strategie in den vergangenen Wochen für über 60-Jährige und Israelis mit Vorerkrankungen, wurde da auch relativ breit angenommen. Dann, Sie haben das angesprochen, in der Tat verschiedene Signale aus der Wissenschaft, aus den Krankenhäusern. Einerseits hieß es da, ein dreifach höherer Schutz gegen einen schweren Verlauf im Vergleich zu den dreifach Geimpften durch eine Viertimpfung. Dann gab es aber auch vom Sheba-Krankenhaus bei Tel Aviv, das größte und wichtigste Krankenhaus in Israel, die Auskunft, ja, mehr Antikörper durch die Viertimpfung, aber nicht in dem Ausmaß, dass es vor einer Omikron-Infektion schützen könnte. Ich persönlich, wenn ich eine Prognose wagen darf, bin eher skeptisch, dass die jüngeren Israelis, die schon bei der Drittimpfung etwas zögerlicher waren, jetzt zur Viertimpfung rennen. Das Ganze muss auch noch von der Regierung freigegeben werden.
Sie haben eben gesagt, wenn man durch Tel Aviv geht, teilweise hat man den Eindruck, Corona gibt es gar nicht mehr. Gibt es denn noch massive Einschränkungen oder ist es so, dass man insgesamt in Richtung Öffnung, in Richtung Normalisierung in Israel setzt?
Da gibt es verschiedene Signale. Warum sage ich verschiedene Signale? Hier wird jetzt zum Beispiel debattiert darüber, oder das wird wohl so kommen, dass der sogenannte grüne Pass abgeschafft wird in der kommenden Woche. Also diese Eintrittskarte in Restaurants und Kneipen und Kulturveranstaltungen wegen der Impfung, dass die abgeschafft wird. Da ist also doch dann die Aussage der Regierung, Vorsicht, eine Impfung ist kein guter Indikator mehr, ob die Leute das Virus weitergeben können, haben und so weiter. Andererseits stehen die Zeichen doch deutlich auf Lockerung. Das betrifft die Länge der Quarantäne, die jetzt mittlerweile in der Regel nur noch 5 Tage betrifft. Das betrifft auch, dass Israelis im Grunde genommen selber zu Hause testen können, ohne jede Überprüfungsmöglichkeit, ob sie mit einem Schnelltest vermeintlich positiv oder nicht sind und der Staat da nicht nachprüft, schlicht und ergreifend, weil die PCR-Testkapazitäten wie in anderen Ländern am Limit sind. Und jetzt gibt es zum Beispiel auch die Überlegung, dass nicht symptomatische Kleinkinder und jüngere Schüler mit Heimtests weiterhin in die Kita bzw. in die Grundschule gehen können. Da haben aber heute Morgen zum Beispiel auch schon die Kinderärztinnen und Kinderärzte beispielsweise wieder gewarnt. Liebe Leute, das ist vielleicht zu viel des Guten. Also insgesamt Augen zu und durch, Lockerung, aber ganz klar bei Israel der Blick auf die vulnerablen Bevölkerungsgruppen, die man versucht, mit einer Viertimpfung vor einem schweren Verlauf zu schützen.
Herr Hammer, herzlichen Dank nach Tel Aviv für die Einschätzung und vor allen Dingen auch den Lagebericht aus Israel. Und wir gehen weiter zu unserem ersten Hörer. David Hillig ist am Telefon. Herr Hillig, guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
24 Jahre alt, Student der Rechtswissenschaften, lese ich hier. Und, das ist dann wiederum auch für uns interessant, wir waren ja gerade im Ausland, im Auslandssemester in Kroatien. Wie ist die Situation bei Ihnen vor Ort?
Genau, also ich muss sagen, hier ist es wirklich relativ entspannt. Wir haben tatsächlich nur ganz, ganz wenige Einschränkungen. Also in der Bahn und in Geschäften muss man die Maske tragen. Und ansonsten gibt es eine Regelung, dass Bars und Clubs um 12 Uhr schließen. Und ansonsten ist hier aber wirklich sehr, sehr angenehm und entspannt. Also als ich an Weihnachten jetzt zu Hause war in Deutschland, muss ich sagen, hat mich dann doch wieder ein bisschen der Schlag getroffen, ob der Regelung und auch der Stimmung, die da in Deutschland herrscht, im Vergleich jetzt zu Kroatien.
Sie haben uns geschrieben, Herr Hillig, dass Sie zunehmend irritiert sind von den Maßnahmen und den Vorgängen in Deutschland, bis hin, Deutschland würde wieder in Panik verfallen, die wir schon zu Beginn der Pandemie auch hatten. Wie kommen Sie dazu zu sagen, Panik in Deutschland? Meinen Sie, die Maßnahmen sind einfach zu streng und die Menschen sind zu sehr noch in einem Angstmodus unterwegs, in einem Alarmzustand unterwegs?
Ja, absolut. Also wie gesagt, jetzt als ich an Weihnachten nach Hause kam, hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin in die Zeitmaschine gestiegen und wieder zurückgereist zum Anfang der Pandemie, weil wirklich die Mentalität in Deutschland dann auf einmal wieder vorherrschte, wo wir irgendwie im Sommer oder in den letzten Monaten ja eigentlich mal Gott sei Dank, zu der Entscheidung gekommen sind, zu sagen, naja, wir halten uns jetzt nicht mehr nur an den allgemeinen Inzidenzen fest, sondern wir gucken wirklich mal auf die Hospitalisierung und was ist nun wirklich die Gefahr. Und als ich wiederkam, hatte man das Gefühl, die Leute waren also wieder völlig panisch in dem Sinne, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen alle uns ständig testen und man kann sich nicht treffen etc. Wo ich sage, die Situation hat sich ja doch sehr, sehr verändert. Wir sind alle, oder zumindest in meinem Umfeld, alle geimpft, sogar geboostert. Ich selber habe mich in Kroatien boostern lassen. Und die Situation ist einfach eine ganz andere. Und insofern, finde ich, sollte man wirklich zunehmend mal dazu kommen, die ganze Geschichte zu normalisieren, mit Ausnahme jetzt vielleicht mal von den Risikogruppen, aber selbst die, wenn sie geimpft sind, ist ja die Gefahr recht gering, dass sie tatsächlich an einem schweren Verlauf erkranken oder im schlimmsten Falle sogar versterben. Und ich habe das Gefühl, dass wir da in Deutschland so sehr immer noch reingezoomt haben in dieses Problem medial und politisch, dass es mir noch gar nicht klar ist, wie wir da wieder rauskommen wollen, weil man dann quasi den Bürgern von heute auf morgen erklären müsste, also bis jetzt ist jeden Tag die Welt untergegangen und ab heute ist aber auf einmal wieder alles gut. Und da sehe ich auf jeden Fall eines der größten Probleme.
Also ein Blick von außen erhelle ich nochmal auf uns hier in Deutschland und das greife ich sofort auf und gebe das auch weiter. Frau Köpping, vielleicht beginnen wir mit Ihnen. Ich kann Hendrik Streeck auch noch den zitieren von der Uni in Bonn, der gesagt hat, der dauerhafte Alarmzustand ist ermüdend und er ist auch nicht erfolgreich. Sind wir zu sehr in Panik weiterhin in Deutschland?
Naja, für Sachsen kann man ja nur einfach sagen, dass wir gerade die letzte Welle, die vierte Welle, mit so vielen Verstorbenen begleitet haben. Unsere Krankenhäuser waren überlastet. Das weiß man aus Sachsen, dass wir im Dezember, genau die Zeit, die gerade beschrieben worden ist, Patienten aus Sachsen ausgeflogen haben in andere Bundesländer, weil sie nicht mehr medizinisch versorgt werden konnten. Das sind nun mal die Corona-Patienten. Wir haben ja halt auch noch die anderen, die andere Erkrankungen haben, die warten mussten, die Erkrankung zurückgestellt haben, Operationen zurückgestellt haben. Und das ist einfach kein Alarmismus, das ist einfach Realität, so leid mir, wie mir das tut. Wir haben in Sachsen knapp 14.000 Menschen, die verstorben sind mit Corona. Ja, das sind einfach Größenordnungen, da kann ich zwar verstehen, das Anliegen, aber mit Alarmismus hat das nichts zu tun, das hat was mit Realität zu tun.
Aber nun haben wir eine neue Lage, Frau Köpping, mit Omikron, wo wir zumindest ja den Hinweis haben, dass es vielfach leichtere Verläufe gibt. Das Fragezeichen ist, da haben wir schon drüber gesprochen, bei denen, die nicht geimpft sind. Aus Spanien kommt ja auch der Hinweis, die Bevölkerung, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, so wie ich Herrn Spiegelhauer eben verstanden habe, die Bevölkerung geht einfach ein Stück zur Normalität über, lässt das Thema nicht mehr so an sich ran. Ist der Alarmzustand auch in dieser Omikron-Welle, ist der noch berechtigt aus Ihrer Sicht? Oder müssten wir langsam anfangen umzudenken?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben in Sachsen auf jeden Fall sogenannte Stufenpläne, wo wir ganz klar sagen, wenn bestimmte Größenordnungen, da reflektiere ich wirklich auf die Krankenhausbelegung, weil das immer wieder kommt, wir müssen uns loslösen von Inzidenzen, das machen wir doch schon lange nicht mehr, schon über einem Jahr nicht mehr, das kann man auch nachverfolgen, wenn man sich damit befasst. Und bei den Krankenhäusern ist tatsächlich im Moment eine Entwarnung. Deswegen haben wir auch gesagt, dass wir die Hotspot-Gebiete vorschlagen, nicht mehr durchzuführen. Das ist für unsere neue Verordnung vorgesehen, dass wir bestimmte Erleichterungen in bestimmten Bereichen durchaus machen. Aber wir müssen vorsichtig bleiben. Und das hat, glaube ich, auch vorhin Herr Schmidt-Schanasit gesagt, dass man eben nicht ganz genau weiß, welche Auswirkungen das tatsächlich dann auf die, vor allen Dingen Ungeimpften in der Bevölkerung hat, was die Zahlen betrifft. Und ich achte wirklich, das ist meine einzige Maßgabe auf die Belegung und die Belastung unseres Gesundheitswesens. Also das ist schon eine Veränderung zum Anfang, aber wir haben eben in Sachsen, das muss man auch leider sagen, nur eine Impfquote von 62%.
Ja.
Und deswegen müssen wir die Sorgenfalten trotzdem leider weiter im Gesicht behalten.
Herr Schmidt-Schanner sieht das, was Herr Hillig gerade gesagt hat. Panik in Deutschland, Herr Streeck spricht vom Alarmzustand, der nicht erfolgreich ist und auch ermüdend irgendwann ist. Müssen wir langsam anfangen, umzudenken, ein Stück mehr in die Normalität auch zurückzukehren?
Also ich will mich an so einer emotionalisierten Debatte nicht beteiligen als Wissenschaftler. Da sollte man sachlich argumentieren auf Grundlage der wissenschaftlichen Daten. Ich kann absolut bestimmte Argumente nachvollziehen. Und nochmal, gerade wenn wir diese Ländervergleiche machen, man sollte eben nicht anfangen, diese Länder eins zu eins mit Deutschland zu vergleichen. Es gibt sehr unterschiedliche Strategien in dieser Pandemie. Es gab von Anfang an keine Blaupause. Insofern würde ich da auch den Politikern, die in Verantwortung stehen, wie Frau Köpping, auch nie einen Vorwurf machen. Ja? Weil es ist wirklich schwer. Die Situation ist sehr, sehr unterschiedlich, kann sich sehr schnell ändern. Und wir haben es ja, wie gesagt, gerade in Sachsen, Thüringen gesehen in den letzten Monaten, wie schnell das eben auch kippen kann und wie schnell es regional denn auch zu einer Überlastung kommen kann. Und sowas ist natürlich klar, dass man so etwas verhindern will. Aber auch mir, da gebe ich, wenn Sie mich jetzt als Bürger fragen, ist das natürlich aufgefallen, dass wir, ich war jetzt längere Zeit auch in Gibraltar, Impfweltmeister, dass wir in Deutschland, ja, wenn man es mal so salopp sagen kann, schon ein Regelwirrwarr haben. Das fängt ja schon beim genesenen Status an, der sich von fast allen anderen europäischen Ländern eben unterscheidet. Ich finde, so etwas muss zum Beispiel sehr gut begründet sein. Ja, das muss man auch mal diskutieren und eben nicht gerade über Nacht ändern. Das führt dann eben zu einem Vertrauensverlust auch in der Bevölkerung. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, die Kommunikation in der Pandemie. Und da kann man durchaus, würde ich jetzt auch als Bürger kritisch sein, das ist nicht immer sehr gut gelungen. Das hätte man besser machen können, unabhängig davon, dass es keine Blaupause gibt und welchen Weg man einschlägt. Aber die Kommunikation ist eben das Entscheidende und da ist doch einiges schiefgegangen. Und vielleicht ist das eben in anderen Ländern besser gelaufen, dass man dort eben auch als Team stärker zusammengestanden ist. Ich habe das ja schon öfters kritisiert, diese Teamdiskussion, die vielleicht jetzt auch hier wieder ein bisschen aufgemacht wurde. Herr Streeck sagt das, Herr Drosten sagt das. Team Vorsicht, Team Augenmaß, das hat uns als Gesellschaft überhaupt gar nicht weitergebracht in der Pandemie. Weil hier zählt wirklich, dass man die Bevölkerung mitnimmt, auch Verständnis für bestimmte Maßnahmen erbringt. Und je komplexer diese Maßnahmen sind und je unterschiedlicher, je mehr man davon hat, desto schwieriger wird das. Und das ist ein entscheidender Punkt, den auch Herr Hillig angesprochen hat und auch der Auslandskorrespondent aus Spanien. Dort gibt es eben sehr klare, definierte Maßnahmen. In Spanien war ich auch gewesen. Dort wird sehr konsequent auf die Maskenpflicht geachtet. Das ist sozusagen dort auch tief verankert. Man sieht es auch viele häufiger im Straßenbild. Aber ich sag mal, dieses, wenn das jetzt mal einer vergisst, wenn er in den Laden geht, das ist jetzt nicht etwas, wo sofort eine Anzeige erfolgt oder wo sich jemand streitet, sondern da wird man darauf hingewiesen und geht das weiter. Also vielleicht ist da doch eine andere Grundmentalität vorhanden, ein anderer Umgang mittlerweile. Aber wie gesagt, man muss jetzt gerade, wenn man in die Länder schaut, die eine höhere Impfquote haben, ich habe von Gibraltar gesprochen, dort ist größtenteils Normalität, wenn man dort in die Pubs geht und so weiter. Aber das kann man sich dann natürlich auf Grundlage einer hohen Durchimpfung auch leisten.
Herr Schmidt-Schanner, ich möchte gerne noch vor den Nachrichten Christian Spremberg mit in die Runde hier hineinnehmen, der aus Berlin anruft. Herr Spremberg, guten Morgen erstmal. Herr Spremberg? Anscheinend scheint die Leitung nicht zu stehen oder ist nicht am
Telefon.
Herr Spremberg,
doch,
jetzt. Ja, da ist sie. Jetzt höre ich sie.
Ja,
okay.
Das ist gut.
Wir haben eben Herrn Hillig gehört, der gesagt hat: Mein Gott, Panik in Deutschland und es ist doch endlich die Zeit, auch wenn man auf die Krankenhauseinweisungen schaut, zu lockern, ein Stück zur Normalität zurückzukommen. So habe ich das zumindest verstanden. Was ist Ihre Meinung?
Naja, also Panik würde ich mal nicht unbedingt sagen, aber ich finde trotzdem, es ist eigentlich alles noch ein bisschen zu früh. Ich selber bin ziemlich besorgt, wenn ich mal anhöre, wie stark die Zahlen immer stetig von Tag zu Tag steigen. Ich selber bin ja in Arbeit. Ich muss aber jeden Tag allen Kontaktbeschränkungen zum Trotz mich in die öffentlichen Verkehrsmittel zwängen, wo ja gerade hier bei uns, wie ich weiß, ich selber kann es nicht sehen, ich bin blind, mir immer wieder erzählen lassen muss, dass da Leute sitzen, denen das vollkommen egal ist, ob sie andere Leute anstecken, also Maske tragen oder so, das ist teilweise vollkommen wurscht und sitzen da auf engstem Raum ich fahre jeden Tag mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit, zu einer Arbeit, die ich sehr wohl auch zu Hause tun könnte, zumindest in großen Teilen. Und im vergangenen Jahr ging das auch. Seit einiger Zeit ist es scheinbar verwerflich, darüber zu sprechen, dass man lieber mobil arbeiten möchte. Der Arbeitgeber überhört das geflissentlich.
Wobei es da ja von Regierungsseite es durchaus ja auch die Aufforderung an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gibt, das auch zu ermöglichen. Ich gebe die Sorge mit Blick auch auf die Uhr gerne nochmal auch in diese Runde auch hinein. Herr Schmidt-Chandasit, vielleicht aus Ihrer Sicht, überwiegt die Sorge bei vielen Menschen noch in Deutschland? Gibt es da entsprechende Untersuchungen zu? Oder ist es eher so, dass die Menschen doch ein bisschen innerlich locker lassen? Haben Sie da Zahlen? Gibt es da Zahlen?
Jetzt konkret zu dieser Frage nicht, aber es gibt natürlich sehr gute Studien, unter anderem auch von der Kollegin Cornelia Beetsch der Universität Erfurt, die genau solche Fragen auch untersucht. Übrigens auch eben zu der Frage, die uns ja alle beschäftigt, wen können wir denn mit einer Impfpflicht erreichen? Und die sich eben nicht impfen lassen wollen, lassen die sich zum Beispiel mit einer Impfpflicht umstimmen. Da sagen eben gerade diese Studien, das wird kein großer Anteil sein. Und diese Frage müssen wir auch stellen. Aber ich kann den Hörer auch absolut verstehen, gerade die Menschen, die ein Risiko haben, die Einschränkungen haben. Für die ist natürlich die Situation mit so einem hohen Infektionsdruck eben nochmal eine andere, die vielleicht auch gar nicht so, sagen wir mal, ausreichend auf die Impfung reagiert, dass sie also keine gute Immunität aufgebaut haben. Für die ist auch so eine Situation eben problematisch. Insofern kann ich das auch aus der Perspektive des Hörers nachvollziehen. Auf der anderen Seite gibt es eben aber eben auch die Perspektive der Kinder, Jugendlichen, der 30-Jährigen, die jetzt seit 2 Jahren sehr stark eingeschränkt sind. Und das ist natürlich eine Aufgabe der Politik, das abzuwägen und dort auch die Verhältnismäßigkeit zu setzen.
Wir haben noch eine knappe Minute, Frau Köpping. Deswegen ganz kurz nur im Gespräch auch mit den Menschen in Sachsen. Überwiegt die Sorge oder doch die Forderung lockert mehr?
Beides. Also es ist wirklich, egal welche Entscheidung die Landesregierung fällt, die eine Hälfte sagt immer, das war falsch und die andere Hälfte sagt auch, es war falsch. Also ich sage es immer so ein bisschen deutlich, dass es in der Tat beides ist sehr stark vertreten. Die Geimpften, die wieder ihre Normalität wollen und die Ungeimpften, die sich ausgegrenzt fühlen.
Wir werden nach den Nachrichten weiter noch diskutieren, brauchen wir alternative Strategien mit Blick auf die Herausforderung Omikron. ARD Morgenmagazin, eine Umfrage 21.01. Danach sind nur 25% der Meinung, dass die Maßnahmen in Deutschland zu weit gehen. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk. Agenda.
Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda im Deutschlandfunk. Herausforderung Omikron. Brauchen wir alternative Strategien? Das ist unser Thema heute Morgen mit Professor Jonas Schmidt-Chandasit. Er ist Virologe an der Universität Hamburg und mit Petra Köpping, der sächsischen Staatsministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt, die gleichzeitig zuständig ist für das Thema Gesundheit in Sachsen. 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen, kostenfrei und mitdiskutieren wollen. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Nun gibt es viele, viele Mails, die wir bekommen haben, Herr Schmidt-Chandasit, und vielleicht fangen wir mal an, die ein bisschen aufzuarbeiten, Frau Köpping auch. Das erste ist, die anwesenden Politikerinnen sollten endlich dafür sorgen, dass alle Beschränkungen fallen gelassen werden. Da taucht auch der Hinweis auf, man werde sich auf gar keinen Fall ein viertes Mal impfen lassen. Und Grippe und Corona, das sei da im Prinzip ungefähr das Gleiche. Und da würde auch bei Grippe einmal ein Impfangebot im Jahr reichen, um alles in Schach zu halten. Ist das, Herr Schmidt-Chandasit, erstmal der langfristige Weg, dass wir es schaffen, ähnlich wie bei einer Influenza-Impfung, einmal im Jahr einen entsprechenden Schutz zu bekommen?
Da waren jetzt viele verschiedene Aspekte, die wir nicht durcheinander würfeln sollten. Ja. Also zum einen gibt es erstmal keine soliden Daten, die darauf hindeuten, dass jetzt eine vierte Impfung sozusagen für einen Großteil der Bevölkerung notwendig wäre. Mit dem Booster hat man eine sehr gute Grundimmunität erhalten. Und wir müssen jetzt abwarten, was die neuen Impfstoffe einmal leisten können. Es sind ja auch noch weitere in der Entwicklung, gerade wenn man zum Beispiel auch an abgeschwächte Lebendimpfstoffe denkt, die zum Beispiel auch über die Nase gegeben werden können. Und dann kann es sein, sein, dass eben wie bei der Influenza bestimmte Risikogruppen, dass es dort die Empfehlung gibt, dass die sich natürlich impfen lassen. Vielleicht das auch regelmäßig erfolgt, um eben in dieser Bevölkerungsgruppe einen guten Schutz zu gewährleisten. Aber sicherlich nicht eine Empfehlung für die gesamte Bevölkerung. Das hat ja auch Christian Drosten gesagt. Es ist absolut nicht realistisch, die gesamte Bevölkerung alle 6 Monate zu impfen. Davon spricht niemand.
Wenn wir auf die Hospitalisierungszahlen schauen, in Norddeutschland sehr, sehr hohe Inzidenz. Wir haben eben schon auch gesagt, dort hat Omikron begonnen. Das ist ja immer auch der Maßstab, wo wir entsprechende Einschränkungen auch dran messen und sie auch damit begründen. Was sind denn die Erfahrungen, Herr Schmidt-Schanasit, derzeit in Norddeutschland? Gibt es eine Überlastung? Sie haben gesagt, eventuell haben wir in manchen Bereichen schon das Plateau erreicht. Also da müsste man doch Hinweise bekommen, ob tatsächlich unser Gesundheitssystem in Gefahr läuft, aus dem Ruder zu laufen.
Ja, Sie wissen ja, dass das immer einige Wochen nachläuft, die Entwicklung auf den Stationen. Wir sind hier in Hamburg auch in engen Austausch, ich zum Beispiel mit den Kollegen im UKE. Und dort ist die Belastung auf der Intensivstation eben natürlich so wie immer hoch, aber eben keine Überlastung. Auf der Normalstation sieht es eben anders aus. Sie müssen ja auch so sehen, die Patienten, die ins Krankenhaus kommen, werden ja getestet auf Corona. Oftmals sind es dann auch Zufallsbefunde, aber das ist natürlich trotzdem ein unheimlicher Aufwand, diese Patienten dann zu isolieren von den anderen Patienten. Das sind ja auch Einschränkungen, die mit Omikron einhergehen, auch wenn sie gerade für geimpfte Genesene eben mit milderen Verläufen einhergeht, unter anderem eben auch für Kinder. Das zeigen die Daten ja aus den USA, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man hier machen muss. Also nochmal, die schiere hohe Anzahl an Infektionen kann auch zu einer Überlastung führen. Das sieht man regional, auch hier in Norddeutschland in einigen Kliniken. In anderen sieht es wieder anders aus. Also ein komplexes Bild. Und insofern ist es jetzt richtig, in dieser Lage jetzt nicht massiv zu lockern. Aber was man eben machen soll, ist, dass man natürlich eine Strategie hat, wie es nach der Omikronwelle weitergeht und jetzt dafür sorgt, dass die Daten quasi erhoben werden, damit wir das auf einer guten Datengrundlage entscheiden können. Das ist, glaube ich, das, was jetzt dringend notwendig ist.
Frau Köpping, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, lasst uns Omikron zu dem machen, was es meistens ist. Eine Erkältung, eventuell mit grippalen Symptomen, in vielen Fällen sogar symptomfrei. Was antworten Sie den Menschen? Stimmen Sie zu? Sehen Sie es eher kritisch, eher skeptisch?
Na, ich würde dem gerne zustimmen wollen. Also das ist eine ganz klare Sache. Allerdings muss ich eben wieder darauf hinweisen, dass wir eben das Bundesland mit der geringsten Impfquote sind. Und das ist genau der Punkt, der uns eben Sorgen macht, dass die große Anzahl von den Menschen, die eben sich jetzt infizieren können und damit eben auch die Belastung der Krankenhäuser sicher prozentual weniger als bei Delta, aber durch die große Anzahl höher als bei Delta kommen könnte. Und das wissen wir einfach nicht genau. Und insofern müssen wir vorsichtig bleiben. Wir haben ja bestimmte Dinge auch gelockert, wo man, wenn man das so sagen darf, gegenüber der Verordnung, die wir bis zum 6. Januar haben, das haben wir ja schon getan, weil wir immer versuchen, im Verhältnis zu dem, was möglich ist, und im Verhältnis zu dem, was notwendig ist, zu entscheiden.
Also es ist eine Gratwanderung, sagen Sie?
Es ist eine Gratwanderung, okay. Absolut. Und manchmal sitzen wir auch als Kabinett und diskutieren über kleine Dinge, wo wir einfach sagen, machen wir das jetzt? Und es ist ja auch die Unterschiedlichkeit der Bundesländer. Wenn ich jetzt mal unsere Region annehme, zum Beispiel in Richtung Sachsen-Anhalt, wo die Gastronomie eine 2G-Regelung hat, wir haben eine 2G-Plus-Regelung, da gibt es natürlich auch Unmut, sowohl bei den Gastronomen als auch bei der Bevölkerung. Und trotzdem sagen wir, ist es eben bei uns einfach so, dass wir eben mit 62% eine geringe Impfquote haben, auch geringer als Sachsen-Anhalt.
Was passt, Frau Köpping? Eine Hörerin hat uns geschrieben und sie bittet, die Frage an Sie weiterzugeben. Wäre es in Zukunft möglich, dass sich jeder Bürger bei seinem Hausarzt impfen lassen kann? Hintergrund ist anscheinend die medizinische Versorgung im ländlichen Raum, die anscheinend sehr, sehr schlecht ist und da auch nur wenige auch geimpft sind. Und sie fragt, ob das möglicherweise auch über den Hausarzt zukünftig möglich ist, weil bestimmte medizinische Versorgung eben sonst nicht gegeben sind.
Also das ist selbstverständlich möglich. Ich habe ja vorhin gesagt, über 3000 Arztpraxen in Sachsen impfen.
Genau. Okay, ne? Das also ist jetzt schon möglich.
Ja, das ist jederzeit und schon immer möglich, seit Juni letzten Jahres.
Dann haben wir das als Klarstellung hier nochmal auch genannt. Long-Covid wird von unseren Hörern und Hörern immer wieder auch angesprochen, das nicht aus dem Blick zu nehmen. Herr Schmidt-Schanasit, ist das wichtig und was weiß man über die Zahl derer, die teilweise über Wochen, über Monate Post-Covid, Long-Covid damit auch zu kämpfen haben?
Es ist wichtig, dass man das weiter erforscht, keine Frage. Das muss natürlich auch berücksichtigt werden. Hier ist immer das Problem der Abgrenzung, das heißt der guten Kontrollgruppen. Was ist wirklich durch eine Coronavirus-Infektion hervorgerufen? Da ist es ganz klar, dass es natürlich auch Schäden gibt, wie übrigens bei anderen Viruserkrankungen auch. Also dass man dort natürlich über einen längeren Zeitraum sozusagen Probleme hat. Aber es ist eben so, dass hier wirklich noch sehr viel Forschung notwendig ist, um zum einen bestimmte Mechanismen besser zu verstehen, wie man vielleicht das auch verhindern kann. Und auch nochmal eben diese Abgrenzung, was ist jetzt durch die Coronavirus-Infektion hervorgerufen und was ist eben zum Beispiel auch durchaus durch bestimmte Maßnahmen, durch die Lage, die wir eben in Deutschland haben, verursacht. Das ist eben sehr, sehr wichtig, wenn man die Situation Long-Covid wissenschaftlich und auch aus ärztlicher Sicht sehr sauber beurteilen will. Also da kann ich auch nur auffordern, bessere Daten zu liefern, auch die Forschung in diesem Bereich weiter zu fördern, weil uns das natürlich auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird.
Herr Schmidt-Chandasit, unsere Frage oder die Frage dieser Sendung lautet ja, brauchen wir alternative Strategien? Ich habe zu Beginn der Sendung auf Irland verwiesen, Dänemark gestern zum Monatsende werden Corona-Einschränkungen abgeschafft, Großbritannien schafft die Maskenpflicht ab, war letzte Woche mal eine Meldung. Was sagen Sie als Wissenschaftler? Brauchen und können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt leisten, eine andere Strategie zu fahren als das, was wir Montag gehört haben, nämlich erstmal festhalten, auch an Maskenpflicht und Einschränkungen?
Zum jetzigen Zeitpunkt schätze ich das Risiko für zu groß ein, weil wir eben noch nicht abschätzen können, wie sich die Omikron-Welle weiter fortsetzt, wie hoch der Infektionsdruck noch wird und wie weit er eben auch in die kritischen Bereiche hineingetragen wird. Das ist das aktuelle Risiko. Wenn dieses Risiko überstanden ist, die Omikron-Welle gebrochen ist, dann müssen wir das definitiv diskutieren als Gesellschaft, so wie das andere Länder auch machen. Da gibt es eben Argumente auf der einen Seite, Argumente auf der anderen Seite. Das haben wir jetzt ja in der ganzen Sendung auch gehört. Und auf diesen Zeitpunkt müssen wir uns jetzt vorbereiten. Mit guten Daten, das ist das Entscheidende, weil das ist ja, wie gesagt, in der Vergangenheit immer schlecht gelaufen, dass man oftmals ins Blaue etwas entschieden hat, ohne eine sehr gute Datengrundlage.
Ich habe es Frau Köpping eben auch schon gefragt, Herr Schmidt-Chandasit, man könnte jetzt auch sagen, Omikron, oft symptomfrei, Erkältung, vielleicht grippale Infekte, das ist in der Mehrzahl der Fälle, das ist Omikron. Warum sagen Sie, ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt zu lockern?
Ja, das passiert doch automatisch aufgrund des hohen Infektionsdrucks. Natürlich kann nicht mehr jede Infektionskette nachvollzogen werden. Natürlich kann nicht mehr jeder Schnupfen jetzt mit einem PCR-Test diagnostiziert werden. Das ergibt sich einfach aus der aktuellen Lage. Aber nochmal, die Gefahr ist, dass aufgrund von 100.000 Infektionen jeden Tag, dass diese Infektionen in Altenheime, Pflegeheime, Krankenhäuser hineingetragen wird, wo Krebspatienten sind, wo Patienten sind, die keine ausreichende Immunität nach Impfung entwickelt haben. Und dann kommt es aufgrund dieser Tatsache, auch wenn Omikron für die meisten milder verläuft, zu einer Überlastung. Das ist die aktuelle Situation. Und vielleicht, das werden wir in den nächsten 1 bis 2 Wochen sehen.
Vielleicht passt, Bernhard Kraus hat uns noch geschrieben, wir sollen bitte auch an die immunsuppressierten Menschen denken. Also diejenigen, wo das Immunsystem heruntergefahren ist, etwa durch Autoimmunerkrankungen oder andere schwere Erkrankungen.
Genau.
Gibt es denn da eine Perspektive einer Impfung, wie auch immer, oder einer anderen Möglichkeit, um diese Menschen zu schützen? Weil die werden ja auch längerfristig nicht in die Normalität wohl zurückkehren können, wenn ich das richtig sehe.
Genauso ist, so ist die Perspektive in den nächsten Jahren. Besonders die Risikogruppen, und das gilt ja auch für andere Infektionserreger, das ist nicht Corona-spezifisch, werden auch in den nächsten Jahren natürlich damit zu tun haben. Und wir werden auch in den nächsten Jahren diese Wellen sehen, für den Großteil der Bevölkerung eben ohne dramatische Auswirkungen. Aber eben gerade für diese besonders verletzlichen Gruppen muss man weiter in diesen Bereichen dann mit Testen, mit Masken, mit anderen Maßnahmen arbeiten, um diese Menschen eben so gut wie es geht zu schützen. Das wird eine Herausforderung für die nächsten Jahre sein. Natürlich werden bessere Behandlungsmöglichkeiten hinzukommen. Vielleicht gibt es noch einen besseren Impfstoff, der diese Menschen noch besser schützt. Das will ich nicht ausschließen, aber es bleibt eine Herausforderung in den nächsten Jahren.
Ulrich Schlicker ist am Telefon aus Leipzig, ruft er an. Guten Morgen, Herr Schlicker.
Auch schönen guten Morgen in die Runde, ja.
Was möchten Sie gerne einbringen in unsere Sendung heute?
Nun, was ich immer wieder vermisse, wir reden zwar von einer Impfpflicht, die man einführen möchte, aber was man auch immer wieder hört, zwar nicht sehr häufig, muss man schon fast immer suchen, dass eine Impfquote bei Migranten bzw. Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchteten, Asylantragstellern, ja, und dergleichen, sehr gering wäre. Und zwar deutlich geringer als bei der gut deutsch sprechenden Bevölkerung. Und da frage ich mich, warum gibt es 2 Jahre nach Beginn der doch ja, schweren Pandemie noch immer keine ausreichenden Informationen zu Corona, SARS-CoV-2, Omikron, Impfen, oh ja, und andere Dinge, jetzt auf Sprachen, vor allem schon mal Türkisch, Arabisch, Russisch. Und auf Seiten des RKI vermisse ich das. Also höre ich, dass es das nicht gibt. So ist die Info. Und in Ämtern und Behörden liegt nichts dergleichen aus. In Heimen liegt nichts aus. Sollte man nicht auch aktiv obendrein noch an diese Bevölkerungsgruppen herantreten?
Ich glaube, Herr Schlicker, diese Kritik gibt es ja insofern sehr, sehr gut, dass Sie anrufen und das auch mit hier in die Runde mit hineinbringen. Ich gebe es mal an die Politikerin weiter, Frau Köpping. Machen Sie das schon in Sachsen? Gibt es da einen hohen Bedarf? Muss da etwas geschehen?
Naja, wir haben in Sachsen erstmal einen relativ geringen Anteil von Asylbewerbern, von ausländischem Klientel bzw. Migrantinnen und Migranten. Das ist der erste Punkt. Aber zweitens, und das ist mir schon wichtig, wir übersetzen unsere Maßnahmen, das Impfen in 11 Sprachen. Und das findet der Herr gerne auf der Seite des SMS, auf den Internetseiten. Wir haben auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen, wo die Menschen als erstes ankommen, wenn sie um Asyl bitten, dort haben wir auch Informationsmaterial in unterschiedlichsten Sprachen ausgelegt. Und wir haben die sogenannten Dolmetscher, die selbstverständlich auch übersetzen, wenn jemand in diesem Bereich Fragen hat. Bei uns wird das ja nicht gesondert aufgelistet, wie dort die Impfquoten sind. Aber wir wissen, dass es dort kein besonderes Klientel gibt, was einfach weniger geimpft ist das andere.
Ich gebe das auch noch mal weiter an Sie, Herrn Schmidt-Schanner. Muss da ein Stück mehr getan werden, bevor wir die Impfpflicht auch in die Tat umsetzen, dass man Menschen niedrigschwellig in ihren Sprachen informiert, mögliche Ängste, Sorgen nimmt? Ist da vielleicht zu wenig getan worden?
Das habe ich ja schon auch vor nunmehr 1,5 Jahren angesprochen. Die Situation ist unterschiedlich. Die Ministerin hat es gesagt, in Sachsen ist sicherlich eine andere Situation als in Berlin und Hamburg. Auch hier diskutieren wir das. Frau Giffey hat das ja auch vor kurzem nochmal angesprochen. Alleine Broschüren zu übersetzen ist schon mal gut, aber das hilft nicht. Ich habe das schon vor 1,5 Jahren gesagt. Man braucht Vertrauenspersonen in diesen Communities. Die schauen nicht Tagesschau, die gucken auch keinen Tatort. Also die sind schwer über auch deutsche Medien zum Teil zu erreichen. Und wir dürfen ja auch alle nicht über einen Kamm scheren. Es gibt durchaus Unterschiede in der vietnamesischen Community, in der türkischen Community. Und da muss man, das ist sehr, sehr aufwendig, keine Frage, aber das gilt ja auch bei den Maßnahmen, dass man dafür Verständnis, wie überträgt sich das Virus, wie kann ich mich mit Basishygienemaßnahmen schützen. Ich habe das, wie gesagt, vor 1,5 Jahren als sehr, sehr wichtigen Punkt schon dargestellt. Es ist sehr aufwendig, es ist etwas passiert, meines Erachtens nicht ausreichend. Und das Ergebnis haben wir monatelang auf den Intensivstationen gesehen. Und das hat sich größtenteils in der Pandemie nicht geändert. Das heißt, da kann man schon sagen, wir hätten dort viel mehr für diese Menschen tun müssen, die oftmals eben auch in problematischen Lebensverhältnissen, Arbeitsverhältnissen stehen, wo eben die Gefahr für Infektionen auch einfach viel höher ist. Insofern, ja, da hätte man sehr, sehr viel tun müssen.
Herr Schlicker, erstmal herzlichen Dank nach Leipzig und wir gehen direkt weiter nach Gelsenkirchen. Thomas Meurer ist am Telefon. Herr Meurer, grüße Sie.
Ja, guten Tag. Ich bin bereits dreifach geimpft, ne? Mittlerweile haben wir auch, heute hat der Deutschlandfunk, glaube ich, gemeldet, dass wir mittlerweile nur noch knapp über 160 Personen hatten, die an einem Tag an Corona gestorben sind. Das sind knapp etwas über 5% der Gesamttoten. Das ist, es sterben beträchtlich mehr Leute heute an Lungenkrebs als mit Corona.
Und welche strategischen Schlüsse ziehen Sie daraus aus Ihrer Sicht?
Ja, meiner Meinung nach sollte man jetzt in Betracht des relativ harmlosen Omikron-Variante, die ungefähr so die Qualität einer Grippe hat, sollte man alle Maßnahmen aufheben, sofort. Und man kann die vulnerablen Gruppen gerne schützen und jeder, der meint, sei besonders empfindlich, er soll doch bitte eine Maske tragen und vorsichtig sein. Aber in anderen Grippewellen hat man früher auch nicht derartige Maßnahmen unternommen.
Das ist ja, Herr Meurer, das ist eine Argumentation, die es auch natürlich vielfach gibt. Insofern greife ich die auf, gebe die auch nochmal weiter an Herrn Schmidt-Schanasit. Herr Schmidt-Schanasit, 10.000 Influenza-Tote im Winter, da hat man sich früher, ich sage jetzt mal auch medial, kaum Gedanken zu gemacht. Müssen wir auch dahin kommen, zu sagen, wir müssen auch, was Corona betrifft, wir müssen auch schwere Verläufe, möglicherweise Todesfälle in Kauf nehmen, ohne dass es zu solchen massiven Einschränkungen kommt? So habe ich Herrn Meurer zumindest gerade verstanden.
Natürlich kommen wir dahin, früher oder später. Und wir haben es ja heute auch schon diskutiert, dass das eben eine gesellschaftliche, politische Entscheidung ist, wie viel Maßnahmen und Ressourcen wir einsetzen wollen, um die verbliebenen Restrisiken zu reduzieren und in welchem Verhältnis das zu anderen, der Hörer hat es ja angesprochen, zu anderen Gesundheitsrisiken steht. Diese Frage muss politisch beantwortet werden. Das beantwortet eben nicht das Virus. Das Virus sagt nicht, 90% Impfquote reicht aus. Diese 10% führen zu einer Überlastung oder diese 1 Million ungeimpfte Impfter über 60, die wir vielleicht nach der Omikron-Welle haben, die führen zu einer Überlastung. Das muss man als Gesellschaft, das muss man politisch entscheiden, ob dieses Risiko zu groß ist oder ob es eben vertretbar ist. Das werde ich natürlich als Virologe, als Wissenschaftler nicht entscheiden, das ist klar. Das entscheidet ja jedes Land auch unterschiedlich, das sehen wir ja gerade weltweit.
Frau Köpping, ich gebe die Frage auch mal an Sie weiter, weil die Politik das am Ende entscheiden muss. Wir sagen jetzt mal an dieser Stelle, egal ob durch Influenza oder durch Corona, jeder Mensch, der stirbt, ist natürlich einer zu viel. Aber vor diesem Hintergrund, dass natürlich an Influenza immer im Winter auch Menschen sterben, viele Menschen auch sterben, müssen wir das auch bei all den strategischen Überlegungen auch demnächst bei Corona in Kauf nehmen und sagen, dem ist einfach so?
Also wenn alle vorbereitenden Maßnahmen eben getroffen sind, denke ich schon, dann werden wir dazu übergehen müssen, dass das eben auch zu den Risiken gehört, die ich in jedem anderen Bereich, wenn ich erkranke, habe. Was eben noch nicht ausreichend ist, ist der Schutz davor. Und das macht uns besorgt. Und gerade in Sachsen, ich sage das ja immer nicht so sehr gerne, weil das eben kein schönes Bild abgibt, aber wir haben eben zum Teil bei den Meldungen der Verstorbenen aus Deutschland fast ein Drittel tageweise gehabt, die aus Sachsen gekommen sind. Und deswegen sind wir einfach noch nicht an dem Punkt, wo ich das zum Alltag übergehen lassen kann. Und da kann ich wieder nur bei Herrn Schmidt-Schanasit sein, weil genau der Punkt ist es, wir wissen nicht genau, wie aufgrund der vielen Infektionen, die eben jetzt während Omikron kommen können, wie viele eben dann auch daran versterben. Und das ist die Sorge, die wir einfach haben, dass wir dort auf jeden Fall eine Übersterblichkeit haben. Das ist eben ein Unterschied bei Krankheiten. Wo kann ich mich schützen und wo kann ich das eben einfach nicht tun oder habe keine Chance? Und die haben wir hier durch das Impfen und deswegen ist es, glaube ich, noch angebracht, dass wir ein Stück weit diese Omikron-Welle abwarten, um dann neue Entscheidungen zu treffen.
Herr Schmidt-Schanasit, Orientierungsdebatte heute im Bundestag zum Thema Impfpflicht. Vielleicht, das ist auch natürlich eine gesellschaftliche Debatte, es ist eine politische Debatte, auch über die Parteipolitik auch hinweg. Das sehen wir ja auch an den Anträgen, die es da gibt. Aus virologischer Sicht, warum ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen? Geht es da um die Sorge vor weiteren Mutationen? Geht es um die Sorge, dass wir aus dieser Pandemieschleife letztlich nie rauskommen?
Genau darum geht es sozusagen. Mein Wunsch als Arzt ist es, dass sich möglichst viele Menschen nach STIKO-Empfehlung impfen lassen. Und das schützt uns auch natürlich vor neuen Varianten, dass sie sozusagen dramatische Auswirkungen hätten. Wenn ich eben diese 3 Impfungen habe, dann habe ich einfach eine Grundimmunität, mit der man für die meisten Menschen, die jetzt keine besonderen Risiken haben, wir haben es ja schon angesprochen, die Immunsupprimierten mal ausgenommen, auch Infektionen zulassen kann, die ja so oder so passieren werden in den nächsten Jahren oder eben auch Monaten. Das sehen wir jetzt ja gerade auch in der Omikron-Welle. Das ist letztendlich dann auch der endemische Zustand. Und insofern ist es eben wünschenswert, dass möglichst viele Menschen geimpft sind. Wie man das erreicht, wie gesagt, da möchte ich mich nicht zu äußern. Da gibt es eben genau diese unterschiedlichen Herangehensweisen, vielleicht auch eine Beratungspflicht. Da gibt es ja auch den Vorschlag. Also das muss man jetzt als Gesellschaft diskutieren. Aber aus virologisch-ärztlicher Sicht natürlich ist es gut, wenn sich möglichst viele Menschen nach STIKO-Empfehlung impfen lassen.
Ein Antrag setzt auf 50+, also Impfpflicht 50+. Ist das auch aus Ihrer Sicht virologisch, wissenschaftlich begründet durchaus nachvollziehbar?
Absolut, weil genau in dem Bereich natürlich die größte Krankheitslast liegt. Wir wissen ja, dass die Coronavirus-Infektionen und eben damit einhergehende Erkrankungen bei den eben unter 50-Jährigen sehr selten schwer verläuft. Nehmen wir jetzt einmal Long-Covid aus, die Diskussion darum, wenn wir jetzt wirklich erstmal auf die Belastung des Gesundheitssystems schauen. Insofern ist dieses Vorgehen, dass man sagt, man nimmt die in die Pflicht, die wirklich zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen können, also die über 50- oder über 60-Jährigen, ist für mich nachvollziehbar. Und genau dann kommen wir nämlich an die entscheidende Frage, wie viele sind in diesem Altersbereich nach der Omikronwelle noch komplett immunnaiv? Das sind ja die, die dann zu einer potenziellen Überlastung führen können. Und dafür brauchen wir eben genau die Zahlen. Ist das 1 Million? Ist das 500.000 der über 60-Jährigen, die noch übrig ist? Und dann stelle ich mir die Frage, ist diese 500.000 wirklich entscheidend, damit das Gesundheitssystem überlastet wird? Also das ist die Frage, die man sich dann stellen muss nach der Omikronwelle.
Frau Köpping, als Politikerin, haben Sie schon eine klare Haltung zum Thema Impfpflicht?
Naja, also es müssen aus meiner Sicht natürlich Grundfragen geklärt werden. Wofür lasse ich mich impfen? Ist das die Infektion oder ist das das Vermeiden von schweren Erkrankungen? Das ist natürlich auch die Frage, wie oft muss ich mich denn impfen lassen, die geklärt werden muss. Da gibt es ja jetzt momentan auch zwei unterschiedliche Aussagen. Wir haben ja die einrichtungsbezogene Impfpflicht, da wird zweimal geimpft. Wenn es jetzt zu einer allgemeinen Impfpflicht kommt, ist es dann dreimal impfen. Das müssen die Menschen wissen. Und wie lange soll diese Impfpflicht anhalten? Das sind Fragen, die aus meiner Sicht noch zu klären sind. Dass wir davon wegkommen von der Impfpflicht, auch bei über 50-Jährigen mit einer Impfberatung verpflichtend, finde ich alles gute Ideen. Das glaube ich nicht, dass wir eine Impfpflicht nicht brauchen, weil wir diese Schleife, die wir jetzt drehen, seit 3 Jahren, die können wir nicht auf Dauer weiter beibehalten. Die Menschen brauchen ihre Freiheiten zurück und deswegen müssen wir da handeln.
Frau Köpping, wir werden jetzt in den letzten 2 Minuten nicht mehr das Stichwort Impfregister und so, das werden wir nicht mehr abhandeln können, sage ich jetzt mal. Aber wie wollen Sie als Politikerin denn herausfinden, wer geimpft ist, wer nicht? Ist das relativ leicht oder wäre das dann in der Umsetzung einer Impfpflicht auch ein Riesenproblem?
Naja, das eine ist tatsächlich, dass wir sicher bundesweit ein Impfregister gebraucht hätten, um das ganz klar zu sagen, das nützt uns jetzt nichts, das braucht zu lange vom Aufbau her. Und deswegen kann man das dann nur über die Einwohnermeldeämter, über die Ordnungsämter eben dann, wie das jetzt zum Beispiel in Österreich gemacht wird, da gibt es ja Vorschläge, Kommunen können das. Ich glaube, Herr Palmer hatte da auch einen guten Vorschlag gemacht. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, das dann auch zu kontrollieren.
Letzte Frage, Herr Schmidt-Chanasit. Es gibt Hinweise, dass zumindest, oder anders formuliert, es gibt Politikerinnen, Wissenschaftler, die sagen, Ende des Jahres könnten wir diese Pandemie hinter uns haben. Wir könnten auf dem Weg oder bereits schon in einer Endemie sein. Eine Hoffnung, die berechtigt ist aus Ihrer Sicht?
Ja, absolut. Darauf deutet alles hin. Schon alleine der schiere Infektionsdruck, den wir jetzt eben sehen, führt eben, so wie ich es schon mehrmals gesagt habe, zu 100.000 Infektionen am Tag. Und das ist letztendlich, wird zu dem Ergebnis führen, dass es weniger immunnaive Menschen gibt. Und das ist der Punkt, wo man letztendlich die Phase der Endemie erreicht hat.
Also in dem Moment, wo die Wirte fehlen für das Virus, weil Menschen geschützt sind oder genesen sind.
Die noch nie Kontakt hatten eben nicht geimpft sind. Genau, das ist es. Und insofern müssen wir die Impfdebatte auch immer vor dem Hintergrund des genesenen Status führen. Das zu diskriminieren ist aus immunologischer Sicht nicht richtig. Gerade wenn wir die Menschen anschauen, die zum Beispiel doppelt genesen sind oder die einmal eine Impfung hatten und dann genesen sind. Das ist immunologisch durchaus gut, ja.
Herausforderung Omikron. Brauchen wir alternative Strategien? Das war unsere Sendung Agenda. Ich danke Frau Köpping, ich danke Herrn Schmidt-Chanasit, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, auch Ihre Fragen und Meinungen mit aufzugreifen. Das war Agenda am Mittwochvormittag nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.